Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Einige von Ihnen wissen, dass ich mich seit der Corona-Zeit mit einem Krähenpärchen angefreundet habe. Nebelkrähen, die kommen regelmäßig auf mein Fensterbrett von meinem Büro, sagen guten Tag und betteln um Walnüsse im Winter oder Herbst oder um Mehlwürmer. Die mögen sie besonders in der Zeit, in der sie ihre Babykrähen aufziehen. Dieses Jahr sind es gleich zwei, die überlebt haben und beide werden dann mitgebracht auf die Fensterbank dieses netten Menschen und vor meinen Augen gefüttert. Das ist ziemlich niedlich, aber auch immer ein ziemliches Spektakel mit viel Geschrei. Und damit die anderen Vögel nicht neidisch werden, habe ich auch einen Futterspender aufgehängt, an den die Krähen nicht rankommen, weil sich dort nur kleine Vögel ranhängen können, wie Sperlinge und Meisen. Aber neulich dachte ich, ich traue meinen Augen nicht. Da hing da ein im Vergleich zu den Meisen riesiger Grünspecht dran. Und da dachte ich, rufst du doch mal bei Paul Wernicke an von der Wildnisschule Hoher Fläming. Das ist nämlich unser Vogelexperte auf Radio 1. Hallo Paul.
Ich grüße dich, hallo.
Ist das selten, dass sich Grünspechte in der Stadt so in die Nähe von Menschen begeben?
In die Nähe der Menschen würde ich nicht sagen. Es ist auch so ein klassischer Parkvogel. Ich war auch sehr überrascht. Meinen ersten Grünspecht habe ich gesehen im Schloss Sanssouci am 8.8. im Jahre 2000. Ich weiß es noch sehr genau, weil ich habe mir das doll gewünscht, mal so einen tollen Vogel zu sehen. Irres Vieh.
Ja. Also groß vor allen Dingen auch und sehr farbenfroh.
Ja.
Ich weiß, dass dich das Klopfen des Spechts sehr fasziniert. Ne? Was ist das eigentlich? Warum klopft der?
Das ist der Grünspecht. Ich habe noch nie einen Grünspecht beobachtet, wie er geklopft hat zum Beispiel. Mhm. Der gehört zu den Erdspechten, sag mal.
So.
Hast du das schon mal gehört?
Nee, noch nie.
Deswegen ist das Verhalten, was du beschreibst, wirklich absurd. Ich habe noch nie einen an der Vogelfütterung hängen gesehen, obwohl er sehr vielseitig ist. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Die sitzen viel auf der Erde und klopfen auf der Erde rum, aber nicht um Geräusche zu machen, sondern nach Nahrung zu suchen, vor allem nach Ameisen. Und das ist der Grauspecht, der Grünspecht und der Wendehals, die drei Arten werden als Erdspechte bezeichnet. Aber so ein Schwarzspecht, hast du schon mal einen Schwarzspecht gesehen?
Ja, und zwar im Plenterwald. Habe ich ihn natürlich gehört, dok, dieses hohle Klopfen. Und dann haben wir gesucht und da hing er dann auch. Großer Vogel, wunderschön.
Riesenvogel, ja. Rot, deutlich, also kraftvoller Flügelschlag, den man hören kann. Wenn der klopft, um sein Revier zu markieren, das ist dieses sogenannte schnelle Trommeln, ja, dann ist das wirklich weit zu hören. Das hallt weit in den Wald hinein, weil ein großes Tier kann auch einen großen Resonanzkörper in Schwingung bringen. Und beim Schwarzspecht ist dann so...
Ja, genau.
Und das im Winterwald ist super eindrücklich. Und wenn er losfliegt, macht er so... Hat so einen Flugruf, da weißt du ganz genau, jetzt ist er unterwegs in der Luft, landet auf dem Baum und macht dann... So ein hohes, Pfeifen. Ein irres Tier. Und der Buntspecht, der krummelt viel kürzer. Der macht so drrrt, drrrt. Und der Kleinspecht, der macht so drrrt, viel länger und noch höher, aber natürlich im winzigen Resonanzkörper. Und das Trommeln, wenn das so richtig im Wald hier und da, gibt es ja richtige Konzerte dann teilweise, weil sie das benutzen, wie der Schwarzspecht seinen Ruf auch, der trommelt und ruft, Grünspecht ruft auch eher dieses Gü, 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 er lacht uns so ein bisschen aus. Das sind alles Reviermarkierungs- oder Balzgesänge.
Du, ich habe immer gedacht, die klopfen an die Bäume, um da Insekten rauszulocken, die sie dann fressen.
Das klingt anders, das klingt so, tok, 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 tick, tok, 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 tok. Höhle klingt dann nochmal anders, tok, 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 tok. Da wird richtig gehämmert. Und irgendwie, man kann ja, wenn man will, man muss nicht, ja, diese Tiere auch als so ein Spiegel seines eigenen Lebens sehen und so sich rausgehen und fragen, was will mir heute die Natur zeigen? Und das Trommeln der Spechte ist für mich, hat mit Rhythmus zu tun. Also der Rhythmus des Lebens verändert sich oder beschleunigt sich oder, warte mal, ich darf ja rein interpretieren, was ich will. Hoffentlich ist es positiv und dient auch den Vögeln.
Ist es denn auch so, dass der Specht damit Löcher in den Baum hackt oder ist das jetzt nur meiner Fantasie?
Nee, also je nach Spechtart. Ne? Aber jetzt der klassische Buntspecht, der häufigste, der sehr vielseitig in seiner Ernährungsweise auch ist, der macht richtig schöne Löcher, so 6 cm Durchmesser.
Was sagt der Baum dazu?
Zig Arten profitieren. Dem Baum gefällt es nicht, weil da gehen natürlich auch Pilze rein. Das macht sich der Schwarzspecht zunutze, der an manchen Höhlen bis zu 5 Jahren arbeitet, bevor er das erste Mal drin brütet. Er klopft nur ein bisschen an und dann lässt er erstmal die Pilze Vorarbeit machen, bis es ein bisschen weicher wird und dann geht er in die Tiefe. Aber so eine Buche lebt extrem lange, auch noch mit dickem Loch drin. Und ohne den Schwarzspecht würde es dann die Schellente und die Hohltaube nicht geben, die in alten Schwarzspechthöhlen brüten. Und da hängt eine ganze Nahrung Nahrungskreislauf, Lebenskreislauf, Nachmieterkreislauf drin. Die sind Teil dessen Ganzen. Die Bäume leiden nicht. Die sagen, okay, gut, zum Wohle aller, ich bin dabei, mach ein Loch in mich rein.
Paul, wir müssen eins noch klären, nämlich, warum kriegt der Specht, also wir nehmen mal an, dass er keine kriegt, warum kriegt der Specht keine Kopfschmerzen, wenn er seinen Kopf an den Baum donnert? Warum nicht?
Da gibt es unterschiedlichste Studien zu und dieses Gerücht, dass da eine Federung eingebaut ist im Schnabel, macht aus Sicht eines Handwerkers, ich habe Tischler gelernt, überhaupt keinen Sinn. Ich kaufe doch keinen Hammer, mit dem ich einen Nagel reinklopfen will und baue da eine Feder rein an Kopf und Stiel. Ja, physikalisch wirklich irgendwie absurd eigentlich. Das hat hauptsächlich zu tun, es ist ja wie immer bei komplexen Fragen, ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Der Hauptgrund ist das Verhältnis von Kopfgröße zu Körpergröße. Wenn du einen Mensch in Spechtverhältnissen aufbauen würdest, würde das sehr witzig aussehen. Wir hätten einen doppelt so breiten Körper und langen Körper und einen winzigen Kopf obendrauf. Und wenn du dann vollen Widerstand gegen den Baum schlägst, noch 90 Grad, perfekte, effiziente Kraftübertragung, Augen gehen sofort zu im Bruchteil einer Sekunde, dass keine Splitter reinfliegen, dann ist das alles genau so ausgewogen, dass er genau keine Kopfschmerzen kriegt, weil sowas wird nicht überleben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie das bitte zu Hause nicht mit dem Kopf gegen Bäume rennen. Paul Wernicke von der Wittenschule Hoher Fleming. Paul, danke, dass du bei uns warst. Talk, talk, talk.
Sehr gerne. Ciao.